Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf dem Seelennahrungskongress. Ich begrüße von Herzen heute hier aus München zugeschaltet Katharina Sebert. Hallo Katharina.
Hallo Susanne und hallo alle, die ihr hier seid. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Danke, dass du mich eingeladen hast, Susanne. Danke.
Von Herzen gerne, liebe Katharina. Wir kennen uns ja schon ein bisschen aus einem Interview vor einem guten halben Jahr, bei meinem ersten Seelennahrungskongress. Und ich denke, es wird noch ein komplett anderes Interview jetzt geben. Die Energie der Zeit ist völlig im Wandel, ja, und im Vergleich zu vor einem halben Jahr, da wussten wir noch gar nicht, was hier auf uns zukommt. Und das wird alles mit einfließen, ahne ich förmlich. Und ich bin komplett gespannt und ihr an dem Bildschirm dürft es auch sein, weil eins ist sicher, wer mit Katharina spricht, der wird von Herzen genährt, die Seele wird genährt und es gibt bestimmt jede Menge Neuigkeiten. Liebe Katharina, ich stelle dich ganz kurz noch einmal vor, für die, die dich jetzt nicht so erinnern oder noch nicht gesehen haben vorher. Du bist eine Verbinderin. Du arbeitest viel in Frauenkreisen. Du bist Heilpraktikerin, Wegbegleiterin und ja auch Autorin, Heilungs- und Friedensaktivistin. Ja, du nennst dich selbst Lebens-, Liebes- und Glücksforscherin. Ich kann das nur bestätigen. Und sagst, du bist allzeit Lernende. Bei deinem Zentrum, dem Zentrum für Tiefenheilung. Ich sehe gerade einen Katzenschwanz. Wen haben wir denn da zu Besuch?
Da ist Mariechen, meine Medizinkatze.
Wunderbar, willkommen Mariechen. Ja, die leistet auch ihren wertvollen Beitrag zur Seelennahrung bei dir garantiert. Kann ich mir gut vorstellen, oder? Oh ja. Katharina, du bietest ja auch Seminare an, ne? Du kannst da gleich auch noch gerne weiter drüber sprechen. Einzelcoachings und Einzelausbildung auch per Video. Vor allem bist du gerne eine, die gerne in Frauenkreisen unterwegs ist. Du bist auch bei, also Anleiterin von einem Singkreis, Women Singing Peace, und Koordinatorin bei Gather the Women, einer weltweiten Schwesternschaft, die Frauen verbindet. Und dazu ermutigt, in Kreisen zusammenzukommen. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Wunderschön. Katharina, du hast noch so viel anderes in petto. Und ich denke nur daran, vor kurzem hast du dein Kartenset herausgegeben. Du wirst jetzt wieder ein neues Buch herausgeben. Wenn die Gelegenheit sich bietet, können wir da gerne auch noch ein bisschen drüber reden. Ich heiße dich nochmal von Herzen willkommen und freue mich total, dass du da bist.
Danke, von Herzen danke, Susanne. Vielen, vielen Dank und willkommen alle, die jetzt hier sind. Ich freue mich so sehr, dass ich an diesem zweiten Seelennahrungskongress mitwirken darf, weil das auch wirklich die neue Zeitqualität ist, gell? Dass wir einfach absolut ins Miteinander gehen und Hand in Hand und dass diese Zeit der einsamen Wölfinnen und Wölfe und der Einzelkämpfer, die vorauspreschen und irgendwas machen und umsetzen wollen, die ist einfach schlichtweg vorbei. Und das Thema, das ich gerne zu deinem Kongress beitragen möchte, Susanne, ist die Heilkraft und Medizin nährender und richtungsweisender Vorbilder. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir auf eine Art, wir sind ja durch diese Zeit jetzt seit dem letzten Seelennahrungskongress wirklich durch eine Geburt gegangen. Und die Schwangerschaft, das waren so die letzten 7 Jahre seit 2012, als wir alle dachten, boah, von einem Tag auf den anderen wird die Welt ganz anders sein. Und natürlich ist die Welt nicht von einem Tag auf den anderen ganz anders, weil das ist wie beim Übergang von Tag zu Nacht, da ist die Dämmerung dazwischen. Und wer könnte sagen, wann der Tag wirklich endet und wann die Nacht wirklich beginnt? Es ist ein Übergang, der leise und sanft geschieht. Und ähnlich sind wir jetzt durch diesen Übergang gegangen. Also so seit Mitte Mai. Mitte Mai hat die Geburt der Liebe stattgefunden, ist die Energie der Muttergöttin hier zurückgekehrt, hat sich auf Erden wieder die ursprüngliche Energie vollständig verankert. Und das war auch ein Prozess über viele Monate jetzt. Wir hatten ja sehr, sehr viele kraftvolle astrologische Konstellationen seit dem letzten Seelennahrungskongress. Und die haben natürlich alle ihre Wirkung getan. Und jetzt ist auf eine Art befinden wir uns in einer Phase, wo wir uns neu einfinden. Das ist wirklich wie nach einer Geburt. Wenn wir eine Geburt durchleben, sowohl als Gebärende als auch als Neugeborene, dann braucht es eine Weile, bis wir ankommen in dem neuen Feld. Und wenn wir das auf uns Menschen beziehen und auf unser Menschenleben, dann dauert es so ungefähr ein Lebensjahr siebt, bis wir angekommen sind in dem neuen Feld. Das ist so diese erste Phase, in der wir dieses, wer bin ich eigentlich, was bedeutet Menschsein, was bedeutet überhaupt ich und du, weil vorher waren wir ja auf eine Art in einem verbundenen Feld und wir erleben jetzt eine Geburt zurück in das verbundene Feld. Also wir kommen ja aus einer Zeit der Getrenntheit und Trennung, wo das ja auch verwendet wurde, um uns gegeneinander jahrtausende lang aufzuhetzen. Ja? Trenne die Menschen und du kannst sie beherrschen. Und jetzt kehren wir zurück in die Einheit, in die Verbundenheit mit Großmutter Erde, die Erkenntnis, dass wir alle eins sind und dass das, was einem Wesen schadet, letztlich immer allen schadet. Und insbesondere auch die Verbundenheit mit der Frage, warum bin ich hier und was ist das Geschenk, was ich in die Welt bringen kann und will und was mir tiefste Erfüllung schenkt. Denn eins kann ich sagen, alle Menschen, die in dieser Zeit jetzt hier auf der Erde sind, sind mit dem Versprechen gekommen, diese Zeitenwende zu gestalten, in unterschiedlichster Weise. Manche gestalten diese Zeitenwende, indem sie nochmal wirklich das alte System deutlich machen. Andere gestalten die Zeitenwende, indem sie ihre Vision teilen, ihre uralten Erinnerungen an andere Leben, in denen wir ja schon viele, viele Male wahres Menschsein, so nenne ich das, wahres Menschsein gelebt haben, wo wir in Verbindung und Verbundenheit mit dem großen Ganzen waren und uns in Einklang mit allem bewegt haben. Und auf eine Art ist jetzt in diesem Übergang und in diesem Ankommen, man könnte fast sagen, dass wir uns jetzt gerade wie im Wochenbett befinden. Ja, ein Wochenbett ist im besten Falle eine Zeit, in der für die Gebärende und damit, wenn ich jetzt hier die weibliche Form verwende, meine ich alle Menschen, also gleichgültig welchen Geschlechtes. Das Wochenbett ist eine Zeit, in der die Gebärende im besten Falle versorgt wird von ihrer Gemeinschaft, sodass sie sich ausschließlich auf sich selbst und ihr Wohlbefinden und auf das Wohlbefinden ihres Kindes ausrichten kann. Und für das Kind ist das Wochenbett die Möglichkeit anzukommen und zu wissen, obgleich die körperliche Trennung von der Mutter stattgefunden hat durch die Geburt, beide nicht mehr körperlich eine Einheit bilden, dass trotz dieser Trennung die Einheit weiterhin bestehen bleibt. Das heißt, das ist die Phase, in der die Bindung geschieht. Die Bindung, die uns dann später im Leben Geborgenheit, Vertrauen schenkt und damit auch den Mut, in Unbekanntes reinzugehen, weil wir auf eine Art so ein Gepäck von Geborgenheit am Anfang bekommen haben. Kinder, die diese Art von Willkommen und Verbindung in den ersten Wochen und Monaten erfahren und darüber hinausgehend dann entsprechend mit ihrer Entwicklung immer wieder diese Geborgenheit erfahren und von dort dann ihre eigenen Schritte ins Leben machen können. Das sind Menschen, die, wenn sie groß werden, einfach keine Hemmung haben, sie selbst zu sein, keine Befürchtungen haben, in Unbekanntes reinzugehen, weil sie wissen, es gibt diesen Boden, in dem ich wurzle, in dem ich verbunden bin, wo Geborgenheit da ist, wo ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich willkommen bin, dass es da eine wärmende Kraft gibt, die an meiner Seite ist. Und die heißt in den ersten Jahren Mama und Papa oder wer auch immer die Bezugspersonen sind. Und dann weitet sich das aber natürlich aus, weil ein Kind, das so groß wird, fühlt sich in der Welt geborgen. Und das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt gerade wieder lernen dürfen. Also die Geburt der Liebe, die stattgefunden hat, bedeutet eigentlich, dass wir in uns diesen Raum jetzt erschaffen dürfen. Denn im Grunde genommen sind wir natürlich alle durch diese letzten Jahrtausende auf eine Art zutiefst traumatisiert und bringen nicht nur aus diesem Leben viele Erfahrungen mit, die sich eben ganz anders anfühlen als das, was ich eben geschildert habe, sondern auch aus anderen Leben. Und deswegen ist der Weg, den wir jetzt gehen, einer der gemeinsamen Heilung, die so stark unterstützt wird wie noch nie zuvor. Also ich erlebe so viel Gnade, wenn ich darf ja Menschen begleiten und da habe deswegen Einblick in viele Lebensflüsse. Und es ist so unbeschreiblich schön zu sehen, was jetzt gerade an Unterstützung da ist, wenn wir die Absicht äußern und die klar, den Wunsch haben, das, was in Heilung gehen möge. Also noch vor wenigen Jahren hat es dann zum Teil Jahre gebraucht, bis was in die Heilung gekommen ist und hat in Anführungsstrichen Arbeit erfordert. Ja. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Es geht tatsächlich nur noch darum, dass wir die Absicht äußern und dann zulassen, uns an den Facetten, die sich dann zeigen. Ja, das ist so wie, wenn wir uns wünschen, mutig zu sein, dann bekommen wir natürlich Situationen geschenkt, in denen wir den Mut unter Beweis stellen können und den Mut tatsächlich entwickeln dürfen. Und das Universum und das Leben, wie auch immer du es nennen möchtest, ist ja eine fantastische Meisterin an unserer Seite und steigert sozusagen die Herausforderung. Das heißt, es beginnt mit kleinen Situationen, in denen wir nur ein wenig Mut brauchen, der aber auch schon weit über unsere bisherige Komfortzone herausgeht. Und dann kommen Situationen, wo wir ein bisschen mehr Mut brauchen, aber darauf aufbauen können, dass wir das letzte Mal ja auch schon Mut hatten und dass es dieses Mal auch gewiss gut gehen wird. Und so kommen wir, wachsen wir in etwas hinein, was wir uns zu Beginn gewünscht haben, aber noch nicht wirklich verwirklichen konnten und verkörpern konnten. Und genauso ist es jetzt mit diesem Feld der Liebe, in das wir hineinwachsen. Und Feld der Liebe heißt nicht, dass wir alle immer so, ah, oh, ai, dai, dai und Ja, Feld der Liebe heißt, dass alle Facetten der Liebe uns jetzt in ganz starker und kraftvoller und nährender Weise zur Verfügung stehen. Facetten der Liebe sind zum Beispiel Dankbarkeit, Freude, Friede, Zufriedenheit, Mitgefühl, der Blick für Schönheit und auch die Wahrnehmung von Schönheit, das Ehren und Feiern von Schönheit, Verbundenheit und ja, auch das, was wir Liebe nennen, was wir aber natürlich vollkommen romantisiert haben. Liebe ist im Feld der Liebe auch durchaus klare Entschiedenheit, dass wir für das einstehen, was geschützt werden muss, was gehütet werden muss und was geheilt werden muss. Also das, und das sind alles Facetten der Liebe. Und dieses Verständnis von Liebe in dieser Weite und in dieser Größe und mit all diesen Facetten, das kehrt jetzt zu uns langsam wieder zurück. Und warum ich heute über Vorbilder, und ich schreibe das in zwei Worten, weil es nochmal deutlich macht, dass es wirklich darum geht, dass wir auf eine Art innere Bilder entwickeln. Bilder sind die Sprache der Seele. Und alles, was wir auf eine Art auf Seelenebene oder worauf wir uns auf Seelenebene ausrichten, hat eine viel größere Kraft, als wenn wir es lediglich aussprechen oder sagen oder schreiben oder so, ja. Und deswegen wirklich Vorbilder. Ich werde da auch nachher noch erzählen von Vorbildern, die für mich ganz wichtig sind und was denen für eine Heilkraft und Medizin innewohnt. Weil auf eine Art kennen wir derzeit nur ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, Vorbilder, an denen wir uns orientieren können in Bezug auf wahres Menschsein, in Bezug auf die Verkörperung von dieser allumfassenden, verbundenen und gleichzeitig so unbeschreiblich freien und weiten Liebe. Und von daher sind wir alle Pionierinnen. Und wenn ich das jetzt in dieser weiblichen Form sage, meine ich uns alle und inkludiere bewusst das Weibliche, weil dieser Weg damit beginnt, dass das heilige Weibliche jetzt in uns nicht nur erwacht, sondern auch wieder geehrt wird. Und wenn das heilige Weibliche in uns zurückkehrt und es kehrt in uns alle zurück, unabhängig von unserem Geschlecht, dann erwächst daraus auch das heilige Männliche. Und beide zusammen stehen miteinander und bilden das große Ganze und hüten die Liebe, hüten die Wahrheit, hüten das Leben und den Frieden und die Schönheit und Gnade und Fülle. Und alles sind im Grunde genommen Synonyme, gleichbedeutend. Und wenn wir solche Vorbilder haben, dann haben wir auf eine Art eine Möglichkeit, sie uns wirklich, ich mache das wirklich ganz, ganz bildhaft für mich. Es ist wie wenn wir kennen alle dieses Bild, wenn das Esel manchmal stur sind, so wie wir Menschen auch. Und einem Esel, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendjemand macht, aber es gibt auf jeden Fall diese Geschichten, dass man Eseln Karotten vor die Nase hängt, um sie dazu zu bewegen, sich zu bewegen. Und deswegen nenne ich dieses Bild auch, nenne ich es auch wirklich gerne Vorbild, weil ich hänge mir das tatsächlich symbolisch vor mich hin, sodass ich das, was mir Vorbild ist, direkt vor mir habe und diesem Kurs folgen kann. Und das Schöne ist, dass das Seelennahrung da in vielerlei Hinsicht darin steckt. Es ist bereits nährend, mir überhaupt die Frage zu stellen, was ist ein Vorbild für mich? Was verkörpert die Werte, die ich in meiner Wahrheit und in der größten Verkörperung meiner Wahrheit und Liebe hier auf Erden sein will, hier auf Erden leben will, hier auf Erden teilen will, und zwar nicht nur, wenn andere zuschauen, sondern auch, wenn ich alleine bin. Und von daher ist schon diese Ausrichtung auf ein Vorbild und diese Frage nährend, seelennährend, weil unsere Seele ist mit einer großen Vision gekommen und unsere Seele ist mit einem Versprechen gekommen und unsere Seele ist insbesondere mit dem großen Bild von einer geheilten Erde mit heilen, gesunden, kraftvollen, würdevollen Pflanzen, Tieren, Gewässern, Böden und letztlich auch Menschen gekommen. Und von daher ist das, wovon unsere Seele träumt und gleichzeitig das, was unsere Seele am tiefsten erfüllt und damit auch uns auf allen weiteren Ebenen zutiefst erfüllt, immer etwas, was der Wahrheit entspricht. Und die Wahrheit erkennen wir immer daran, dass sie uns erhebt und dass sie uns nährt und dass sie uns unterstützt und gut tut. Ja? Wir erkennen sofort, dass wir mit einer Illusion konfrontiert sind oder mit einer Lüge konfrontiert sind oder mit einer Unwahrheit konfrontiert sind, wenn uns etwas runterzieht, wenn uns etwas den Boden unter den Füßen nimmt, wenn uns etwas schwächt, wenn uns etwas ja, auf eine Art ja, traurig macht, leer macht, keine Vision schenkt. Wahrheit schenkt uns immer Vision, Wahrheit schenkt uns Aussicht, Wahrheit schenkt uns Kraft, Wahrheit schenkt uns Fülle und ist ein Segen. Ja? Und von daher erkennen wir sofort, was die Wahrheit ist. Sofort. Wenn uns jemand sagt, du bist nicht richtig, du bist nicht gut genug, so wie du es machst, ist es falsch, dann spüren wir sofort, wenn wir uns mit dieser Frage hinrichten oder diesen Parameter anwenden, nein, das kann nicht wahr sein. Es tut mir nicht gut, es erhebt mich nicht. Ja? Wenn jemand sagt, wow, du bist auf dem richtigen Weg und das, was du da machst, fühlt sich gut an und ich glaube, da wartet noch etwas, was du noch entdecken wirst, was noch besser funktioniert, dann spüren wir, ach, das fühlt sich nach Wahrheit an. Das fühlt sich nach Wahrheit an. Ich kann experimentieren und forschen und es ist vollkommen in Ordnung, das zu tun, weil das Leben ist ein Experiment. Ja, es gibt keine Generalprobe oder 50 Proben vorher, in denen wir unter Beweis stellen können, dass wir es können, sondern wir leben hier und heute und jetzt in diesem Augenblick und alles, was wir tun, ist ein Experiment. Ich weiß auch nicht, was ich in 2 Minuten hier sage. Ich lasse mich einfach führen von dem Fluss und genau so ist das Leben auch gedacht, dass wir einfach präsent in diesem Augenblick jetzt hier sind und auf eine Art dem Fluss folgen, der uns sowieso trägt und führt und begleitet. Und das ist dann immer erhebend. Also es ist die Ausrichtung und die innere Frage, was ist ein Vorbild für mich? Was sind die Werte, die mich berühren? Und alles, was uns berührt, manchmal sogar so sehr berührt, dass uns Tränen kommen. Ja, ich habe gestern ein Video gesehen, wahrscheinlich kennen viele der Zuschauerinnen und Zuschauer hier dieses Video, das ein dänischer Fernsehsender vor ein paar Jahren mal geschaltet hat und Menschen aus unterschiedlichsten Lebens- und Berufsgruppen eingeladen hat, zusammenzukommen, um zunächst mal zu erkennen, aha, alle gehören irgendeiner Gruppe an, da sind die, die schon immer in dem Land wohnten, da sind die, die neu dazugekommen sind, da sind diejenigen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, da sind diejenigen, die im Management arbeiten, da sind die Frauen, da sind die Männer, da sind die Schwulen, da sind die Lesben, da sind was weiß ich wer. Und dann stellen die diesen Gruppen Fragen und laden dazu ein, sie ehrlich zu beantworten. Und wer auch immer eine Frage ehrlich mit Ja beantwortet, wird eingeladen, nach vorne zu treten. Und die Fragen, die da gestellt werden, sind zum Beispiel Fragen wie, hast du dich auch schon mal ausgeschlossen gefühlt? Warst du schon mal einsam? Bist du verliebt? Gibt es heute jemanden, den du küssen möchtest? Fragen, die auf eine Art dazu führen, dass plötzlich Menschen nach vorne treten und Gemeinsamkeiten erfahren mit denen sie vorne stehen, die sie vorher vielleicht nie im Leben gedacht und vermutet hätten. Und dass wir dort, wo wir uns verbunden fühlen und wo wir das Wir empfinden können, dort ist das Feld der Liebe zu Hause. Das heißt, das, was wir jetzt erfahren, ich mache jetzt gerade einen kleinen Schlenker, aber das hat damit zu tun, dass das, was uns berührt, immer auch mit unserer Medizin zu tun hat und mit diesem Seelen- und Medizinpfad hier auf Erden. Das, was uns berührt, hat mit den Werten zu tun, die wir verkörpern. Das heißt, die Vorbilder, auf die wir uns ausrichten, haben was mit unseren Werten zu tun und erzählen uns was über unsere Werte. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob diese Vorbilder, ob das ein Fernsehheldin ist oder ob das eine Heldin oder ein Held aus einer uralten Mythe ist oder ob das ein Märchen ist oder ob es eine Alltagsgeschichte ist oder irgendjemand, dessen oder deren Bücher oder Filme oder Seminare oder was auch immer du kennengelernt hast und du feststellst, das macht was mit mir, das berührt mich, das geht in Einklang mit meinen Werten. Und wenn sowas kommt, wie dieses Video in mein Leben und ich weinen muss vor Berührtheit, dann weiß ich, das sind Werte, die ich ganz, ganz, ganz besonders stark hier auf Erden gekommen bin, um sie zu verkörpern. Also wenn etwas so wirklich an unser Herz und an unsere Seele rührt. Und von daher ist es so schön, wenn wir diesem Pfad folgen. Und natürlich ist es anfangs oft ganz schwierig, weil wir uns so weit entfernt davon fühlen oder weil wir eine Sehnsucht möglicherweise haben, aber die Kluft so groß erscheint zwischen dem Jetzt und dieser Sehnsucht, dass wir dann gerne, zumindest bisher, nicht mehr im Feld der Liebe, aber im bisherigen Feld der Angst und des Mangels dann oft auch in so eine Verzweiflung geraten sind. Gell? In so eine Verzweiflung, dass das vielleicht ja doch nicht für uns vorgesehen sei. Und es ist für uns vorgesehen, weil alles, was uns berührt, alles, wovon wir träumen, alles, wonach wir uns auf Seelenebene sehnen, wo wir spüren, es würde unser Leben so kostbar und reich machen, es würde uns so beschenken, all das will sich durch uns verwirklichen. Und auch da spürst du jetzt, das ist Wahrheit, wenn ich das sage, weil es dich erhebt, weil es dir Mut macht, weil es dir Freude bereitet, weil es dir Zuversicht schenkt, weil es dir Hoffnung und Vertrauen macht. Und genau das ist das, was wir jetzt in dieser Zeit brauchen. Natürlich könnten wir auf die äußeren Ereignisse schauen, gell, und könnten uns denken, oh meine Güte, was da alles passiert, man könnte daran verzweifeln oder was auch immer. Aber wichtig ist immer, die Wahrheit ist immer bescheiden. Die Wahrheit ist immer still. Die Wahrheit ist kein Ort, die bei uns anklopft und sagt, schau mal, schau mal, schau mal. Die Wahrheit ist wie der weite Ozean. Und das, was sich an der Oberfläche so wild bewegt durch die Stürme, wenn wir da nur ein bisschen nach unten tauchen, dann wird es still um uns. Dann erkennen wir plötzlich Schönheit und Weite und Licht und Dunkelheit und die Verbundenheit von allem. Wir sehen unbeschreibliche Magie, sobald wir ein bisschen runtertauchen. Und dann sind wir mit der Wahrheit verbunden. Und dann können wir auch erkennen, wie groß die Wahrheit ist. Weil der Ozean ist so riesengroß und das bisschen, was da an der Oberfläche ist, das klitzig kleine bisschen, was da durch Stürme aufgewühlt ist. Um das müssen wir uns überhaupt nicht kümmern. Weil im Feld der Liebe ist immer alles in Gelassenheit. Deswegen ist im Feld der Liebe auch immer Zeit zu Hause oder Zeitlosigkeit im Grunde genommen. Ja? Die Liebe drängt nie. Die Liebe sagt nie, wenn du es heute nicht machst, dann wirst du es nie schaffen. Die Liebe sagt, wow, wundervoll, heute bist du einen Schritt weitergekommen. Wie schön, ich freue mich. Und morgen sagt sie dasselbe und übermorgen auch. Und wenn ich einen Tag keinen Schritt weitergekommen bin oder nach meinem Empfinden 2 Schritte zurück, auch das gehört dazu, zur menschlichen Erfahrung, dann sagt die Liebe, wunderbar, du hast eine gute Erfahrung gemacht und du hast erfahren, was geschieht, wenn du zum Beispiel einem Ruf nicht folgst oder wenn du einen Impuls unterdrückst oder was auch immer. Wie schön, dass du eine Erfahrung gemacht hast, ich freue mich mit dir. Ja, die Liebe ist immer unterstützend. Und ähnlich ist es mit den Vorbildern, das heißt, es ist pure Seelennahrung. Also, der erste Schritt, ich richte mich darauf aus, gibt es ein Vorbild, das mich berührt? Der zweite Schritt ist, wer oder was könnte dieses Vorbild sein? Und letztendlich sind wir von vielen Dingen umgeben, die schon vielleicht längst Vorbilder sind, deren wir uns vielleicht noch nicht so bewusst sind, vielleicht auch schon. Und es spielt keine Rolle, in dem Moment, wo du die Frage stellst und in dieser Frage lebst, werden sich dir die Vorbilder zeigen. Das heißt, das Universum antwortet uns sofort. Und das Universum antwortet uns natürlich auf unterschiedlichste Weisen und manchmal auch auf sehr ungewöhnliche Weisen. Das heißt, es kann sein, dass du im Bus fährst und neben dir auf dem Platz liegt eine Zeitung, die jemand liegen gelassen hat, und in der Zeitung ist die Rede von irgendetwas, irgendjemandem, und es könnte die Botschaft für dich sein und die Antwort des Universums. Das heißt, lass dich überraschen. Es geht nicht darum, dass du sofort eine Antwort bekommst, dass du die in einer bestimmten Weise bekommst, dass das Universum zu dir sprechen muss und du gewichtige Worte hören musst oder morgens aufwachst mit einem Traum, der dir alles übermittelt hat, sondern es kann ganz in Anführungsstrichen profan sein. Du gehst zum Naturkostladen und neben dir unterhalten sich zwei und du lauschst einem Satz und du weißt plötzlich, das ist eine der Antworten, die mir das Universum auf meine Frage gegeben hat. Also solltest du noch keine konkreten Vorbilder haben, suche nicht nach ihnen, sondern lebe einfach in der Frage. Sie werden kommen, definitiv. Und dann, wenn du dieses Vorbild gefunden hast oder diese Vorbilder, es kann ja auch eine Kombination sein, es wird dein ganz eigenes sein. Und das ist eh immer wichtig. Ja? Der Medizinpfad, den du gehst, ist absolut einzigartig. Denn es gibt kein einziges anderes Wesen in dieser Welt. Keine Pflanze, keinen Stein, kein Tier und auch keinen einzigen anderen Menschen, der über die Erfahrungen verfügt, die du hast. Denn die Erfahrungen, die du gesammelt hast in diesem und in der Kette aller anderen Leben, ist absolut einzigartig. So einzigartig wie dein Fingerabdruck, ist absolut einzigartig. Und von daher gibt es auch keinen richtigen Weg, außer deinen ganz eigenen Weg. Deinen ganz eigenen Weg, wo du spürst, hier folge ich meiner Wahrheit. Und dann, wenn du also deine Wahrheit dir sozusagen vor die Nase hängst, dann hast du diese wundervolle Richtung und kannst dich in jeder Entscheidung, die du triffst, nach dieser Richtung ausrichten. Also wenn wir uns da ein Flugzeug zu Hilfe nehmen oder auch ein Autonavi, was wir ja alle kennen, dann korrigiert das sofort den Kurs, sobald du vom Kurs abkommst. Es sagt dir sofort, kehr um oder bieg jetzt rechts ab, es findet einen Alternativweg. Diese Kurskorrektur, ein Flugzeug ist zu 99% seiner Flugstrecke damit beschäftigt, auf den Kurs zurückzukehren. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist ein fantastisches Beispiel. Weil wir machen uns ja oft zu viel Vorwürfe, wenn wir von unserem Kurs abkommen. Oder halten uns dann für unfähig, oder ich schaff's doch nicht, oder, ja, so. Wir sind dann ungnädig mit uns und vorwurfsvoll mit uns und peitschen uns aus und finden, dass wir es nicht richtig machen oder nicht gut genug machen oder so, ja. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Flugzeug, ein technisches Instrument, das man von vornherein sozusagen auf eine bestimmte Strecke ausrichten kann, wenn das 99% seiner Flugstrecke mit Kurskorrektur beschäftigt ist, dann dürfen wir das auch. Und zwar ganz entspannt und gelassen. Ja? Kurskorrektur ist überhaupt nichts, wofür wir uns Vorwürfe machen müssen. Kurskorrektur ist das ganz normale Leben, weil wir einfach alles, was uns begegnet, weil es keine Generalprobe ist, sondern gleich direkt das Experiment des Lebens und die lebendige Umsetzung. Wichtig ist nur, dass wir auf den Kurs zurückkehren. Das ist das Einzige, was zählt. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir scheinbar davon abkommen. Denn tatsächlich, wenn wir es wirklich betrachten mit den Augen der Liebe, gibt es kein Abkommen. Weil überall dort, wo wir unserem, ich nenne es jetzt mal Hauptkurs, nicht folgen und diesem Vorbild nicht entsprechen, es nicht verkörpern, spüren wir sofort, dass es nicht gut anfühlt und dass wir nicht das verkörpern, was wir eigentlich sein wollen und können. Das heißt, wir fühlen uns nicht gut damit. Und es ist letztlich genau dieselbe Korrektur, wie ich es vorhin gesagt hatte, mit der inneren Frage, bin ich hier mit der Wahrheit konfrontiert oder mit einer Lüge konfrontiert? Wir spüren es ja sofort, wenn wir nicht mehr auf Kurs sind. Wir fühlen uns dann schwach und müde und angestrengt und erschöpft und wir sind frustriert. Die Welt fühlt sich dunkel an, wir fühlen uns getrennt von allen anderen, wir fühlen uns einsam. Ja, all das zeigt uns einfach nur, oh, okay, Stecken einfach kurz vom Kurs abgekommen. Ja? Ich habe mein Vorbild nicht mehr direkt vor der Nase, sondern ich habe es irgendwo rechts oder links liegen lassen. Ich habe es außer Acht lassen. Ich habe nicht mehr den vollen Blick drauf. Und dann einfach wieder den Blick drauf zu wenden. Punkt. Das ist alles. Ja? Und diese Situationen sind dann aber meist Situationen, wo wir mit etwas konfrontiert sind. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges, wenn es um Vorbilder geht. Wir tragen in uns, also das, wovon ich jetzt die ganze Zeit spreche, sind die sogenannten bewussten Vorbilder, die, die wir wählen und die unsere Seele auch gewählt hat, um sie, um diesem Pfad zu folgen, um diesen Medizinpfad zu erfüllen und in Freude zu, lebendig zu verkörpern. Das ist eine unglaubliche Erfüllung, die wir dadurch erfahren. Jetzt bringen wir aber natürlich aus diesem und anderen Leben Erfahrungen mit, die ganz anders sind, die uns auch in anderer Weise geprägt haben und die uns zum Teil das tatsächlich wie verbieten oder sich anfühlen wie ein Verbot. Ja, also sagen wir mal, in meinem Vorbild ist es enthalten, mutig zu sein. Und ich würde jetzt feststellen, dass in mir eine Seite ist, für die ich sehr viel Mut bräuchte, um die wirklich zu leben und zu zeigen. Und ich aber viele Erfahrungen gemacht habe in diesem und anderen Leben, wo ich für mein Mich-Zeigen bestraft, gefoltert, ausgeschlossen, getötet wurde. Das haben wir alle, das ist so ein kollektives Erbe. Deswegen ist Mut so eine seltene Qualität noch in unserer Welt. Und dann spielen sozusagen die unbewussten Vorbilder, die unbewussten Beschlüsse und Entscheidungen, die wir irgendwann getroffen haben. Nämlich zum Beispiel so eine Entscheidung wie, ich zeige mich lieber nicht mehr, weil dann bin ich sicherer in dieser Welt. Die kommen dann rein und machen uns bewusst, indem sie machen uns bewusst, dass sie da sind, indem sie das, was wir tatsächlich und auf bewusster Ebene uns wünschen, sabotieren. Das heißt, das Abkommen von unserem Medizinpfad ist immer ein Hinweis darauf, dass es da irgendwo noch etwas gibt, wo wir uns selbst sabotieren. Das heißt, es ist nie ein Umweg, weil was wir dort erkennen, wenn wir genau hinschauen, ist, dass wir ein Goldstück erkennen. Also sagen wir mal, es geht darum, du zeigst dich mit deinen, mit irgendetwas und wenn es dann darum geht, machst du es doch nicht. Oder nur halb oder abgeschwächt oder mit ganz viel, naja, eigentlich, und ich weiß auch nicht so genau, und ob das so richtig ist, also so, ja, unsicher. Und wenn du das wahrnimmst, dann ist der Punkt gekommen, wo du dich sozusagen damit hinsetzen kannst und sagen kannst, wow, da gibt's irgendwas in mir, was da also wirklich viel Mut bräuchte, um sich mit dem zu zeigen, was meiner Wahrheit entspricht. Und die Angst ist so groß, und uns dann an dieser Stelle, und ich nenne das in die Wahrheit zurückzulieben, uns an dieser Stelle in die Wahrheit zurückzulieben, bringt uns auf den Kurs zurück. Und dieses uns in die Wahrheit zurücklieben ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach. Ich persönlich mache das so, dass ich mich dann hinsetze, mir wirklich Zeit nehme, in diesem Augenblick, denn das ist wie wenn wir in einem, ich habe das Bild mit dem Theater jetzt schon ein paar Mal gebracht, gell? Das ist wie wenn wir in einem Impro-Theater sind, also pure Improvisation, so ist das Leben. Und es kommt jemand auf die Bühne und wir sind gerade dabei, von unserem Vorbild zu schwelgen und dann springt jemand auf die Bühne und sagt, nix ist! und unterbricht es sozusagen, ja? Und wir können natürlich so tun, als wäre das nicht da, aber das ist keine Lösung, weil das diese Person oder diese Rolle, die auf die Bühne springt und sagt, die wird weiterhin stören, solange wir sie negieren. Wie im Impro-Theater sind wir eingeladen, sie einzuladen, uns mitzuteilen, was sie zum mitzuteilen hat. Und dann sagen wir, ja, sag mal, was machst du denn hier? Ja, das wäre so, ja, sag mal, was machst du denn hier? Das heißt, an dieser Stelle sind wir eingeladen und ich mache das dann auch wirklich sofort. Außer ich bin irgendwo unterwegs, wo es gerade nicht geht. Und dann mache ich aber in dem Augenblick etwas, nämlich dass ich dem inneren Anteil von mir, der in dem Moment auf die Bühne springt, dass ich zu dem sage, ich habe dich gehört und jetzt fahre ich noch nach Hause und dann nehme ich mir Zeit dafür. Weil ich will wirklich hören, was du zu sagen hast. Und dann mache ich es sozusagen ein bisschen zeitversetzt. Ansonsten setze ich mich tatsächlich sofort hin. Was ich mache, ist, dass ich mich dann sehr gerne entweder hinsetze und meine Beine umarme, also die so anziehe, so wie in Embryonalhaltung, oder dass ich mich auf die Seite lege in Embryonalhaltung, weil der Anteil, der da hochkommt, ist ein verletzter Anteil, ist ein verwundeter Anteil, ist ein Anteil, der bedürftig ist, ist ein Anteil, der verdrängt wurde, der ganz viel Verlassensein erlebt hat und der jetzt, wenn wir uns ihm zuwenden, einfach Liebe braucht, Mitgefühl braucht, Zuhören braucht, so wie ein weinendes Kind. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wochenbett vom Anfang. Wenn Mutter und Kind sich langsam kennenlernen im Wochenbett, auf eine ganz andere Weise nochmal natürlich als in der Schwangerschaft, wo sie sich ja auch schon kennengelernt haben, und das Kind weint, dann muss die Mutter erst liebevoll herausfinden, was ist eigentlich mit meinem Kind, was braucht es gerade. Und manchmal braucht das Kind einfach gehalten werden, manchmal braucht es was zu essen, also was zu trinken, die Brust. Manchmal ist ihm kalt, was auch immer. Es braucht Zuwendung, es braucht ein lauschendes Herz und lauschende Ohren und eine lauschende Seele, die herausfindet, was dem Kind jetzt Nahrung schenkt. Und da sind wir wieder beim Thema Seelennahrung, gell? Und wenn wir diesem Anteil, der auf unsere Bühne gesprungen ist, diese Aufmerksamkeit und dieses Lauschen schenken, dann passiert da schon allein dadurch ganz viel. Und dann lege ich mich also einfach hin, ich schließe dann die Augen und ich muss überhaupt nicht wissen, was dieser Anteil sagt oder mitteilt oder was der jemals erlebt hat oder woher der kommt oder mit welcher Situation der verbunden ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist jetzt und hier für diesen Anteil da zu sein. Und ihn einfach liebevoll in meinen Armen zu halten, an meinem Herzen zu halten, zu atmen, zu lauschen, da zu sein, liebevoll zu sein. Und einfach meine ganze Ausrichtung und Präsenz diesem Anteil jetzt zu schenken. Und das mache ich so lange, bis einfach Friede eingekehrt ist. Das heißt, auf der Bühne des Lebens wäre das übersetzt so, dass ich mich diesem Anteil, der auf die Bühne springt, zuwende und sage, was hast du zu sagen? Lass es mich hören. Ich mag wirklich wissen, wer du bist. Ich mag deine Botschaft hören, mit dem Herzen hören. Zeig mich dir. Hier bin ich und widme dir meine ganze Aufmerksamkeit und öffne mein Herz für dich, was auch immer du zu sagen hast. Und wenn wir das tun, dann passiert Magie, weil in dem Moment wird aus etwas, was wir vorher als fürchterlich oder als Drache empfunden haben oder als beängstigend empfunden haben oder als etwas empfunden haben, wogegen wir in Widerstand gehen oder was wir wieder weghaben wollen, was wir rausdrängen wollen, wird was ganz Weiches und entsteht Verbundenheit, wo vorher scheinbar Störung war und scheinbar Trennung war. Und von daher sind diese Phasen, wo wir augenscheinlich vom Kurs abkommen, all die Möglichkeiten, die unbewussten Vorbilder, die wir in uns tragen, diese unbewussten Abmachungen, diese Entscheidungen, die wir vor urlanger Zeit getroffen haben, die nicht der Wahrheit und der Umsetzung und dem Leben unseres Medizinpfades dienen, alles Goldstücke. Und ermöglichen uns sozusagen noch viel, viel stärker auf den Kurs wieder zurückzukehren. Und deswegen gilt einfach, es gibt keinen Umweg. Ja, ein Umweg ist nie da, wenn wir dem Fluss folgen. Und das bedeutet einfach, dem Fluss zu folgen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir sozusagen diesen Anteil von der Bühne des Lebens runterschmeißen würden oder sagen würden, du hast jetzt hier gar nichts zu sagen, ich muss mich auf meinen Kurs ausrichten, dann könnte ein Umweg draus passieren. Dann könnte tatsächlich ein Umweg draus kommen, aber der ist auch wieder ganz liebevoll geführt, ja. Dann fallen wir vielleicht vom Fahrer oder dann schneiden wir uns in den Finger und dann lädt uns das Leben ein, innezuhalten und zu lauschen, wo wir uns selbst wehgetan haben, dass uns von außen etwas zustößt, was uns wehtut. Ja, das heißt, das Leben ist so liebevoll und führt uns immer und immer und immer wieder zurück auf den Pfad der Liebe. Also, wir sind beschäftigt mit der Kurskorrektur und überall, wo wir von unserem sogenannten eigentlichen Kurs abkommen, erkennen wir, dass es Ausflüge sind, an die Ufer unseres Lebensflusses, weil es dort noch etwas gibt, was wir in die Heilung und in die Vollendung bringen dürfen und was wir ins Feld der Liebe zurücktragen dürfen. Und das ist ganz einfach. Wir spüren auch, gell, wenn wir das jetzt so hören, es ist so, da ist keine Dramatik drin, auch wenn so ein Anteil sich durchaus dramatisch anfühlen kann oder traumatisch oder auch traumatisiert anfühlen kann. Aber wenn wir diese Antwort auf ihn finden, in uns, dann ist da überhaupt nichts Dramatisches oder Traumatisches. Und da müssen wir auch keine Angst haben vor einer sogenannten Retraumatisierung, vor der ja auch so wahnsinnig viel Angst aufgebaut wird. Retraumatisierung gibt es nur, wenn wir dem Anteil wieder mit Widerwillen begegnen und ihn wieder verlassen. Uns an dieser Stelle wieder verlassen. Wenn wir uns an dieser Stelle in den Arm nehmen, dann passiert immer nur Heilung. So wie wir es jetzt auch sehen, wenn die Polizistinnen und Polizisten und die Demonstrantinnen und Demonstranten sich umarmen. Das ist die Wahrheit. Da gibt es keine Fronten, da gibt es nicht die einen und die anderen. Wir sind alle eins. Und auf der Ebene, dort erkennen wir das große Wir. Und dort sind wir einfach verbunden. Und wenn wir das genauso mit unseren inneren Anteilen machen, geschieht einfach genau dieses Ankommen im Feld der Liebe, was jetzt für uns als Menschheit dran ist. Und diese Vorbilder ermöglichen uns dann natürlich auch Entscheidungen zu treffen, anhand derer wir uns orientieren können. Also wenn es jetzt um Entscheidungen geht, worum auch immer, die wir überlegen. Es gibt ja, wir treffen ja täglich auch viele Entscheidungen, die wir nicht überlegen, oder wo wir uns auch nicht die Zeit dafür nehmen, wo wir dann im Anschluss einfach erfahren, hat sich das jetzt gut angefühlt, dass ich das so entschieden habe oder nicht. Aber es gibt auch die großen Entscheidungen im Leben, wo wir uns ein wenig einfach Zeit dafür nehmen, eine gute und eine richtige Entscheidung zu treffen. Oder wo wir wissen, da geht's jetzt um etwas, wo ich zeigen kann, dass das Vorbild, das ich mir vor die Nase gehängt habe, dass ich das jetzt verkörpere. Und auf eine Art sind auch ohne, dass wir äußere Vorbilder haben, da möchte ich jetzt auch noch kurz darauf eingehen, haben wir bereits ganz, ganz viele Vorbilder an unserer Seite, sobald wir die inneren Augen öffnen oder unsere inneren Sinne öffnen. Es müssen nicht immer die inneren Augen und das innere Sehen sein. Ganz, ganz viele Menschen wissen zum Beispiel, zu welchen Tieren sie sich hingezogen fühlen oder zu welchen Bäumen sie sich hingezogen fühlen oder zu welchen Plätzen sie sich hingezogen fühlen. Und überall dort, wo wir uns hingezogen fühlen, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, gibt es etwas, was uns widerspiegelt. Also ein Baum, der dich ganz besonders berührt, sagt etwas aus über dich. Ein Tier, das dich ganz besonders berührt, sagt etwas aus über dich. Ein Ort, den du als ganz besonders schön oder nährend empfindest, sagt etwas aus über dich. Das heißt, wir sind umgeben von Vorbildern, wenn wir nur ein bisschen tiefer schauen und tiefer zulassen, hinzuspüren. Und ganz gleichgültig, ob das die Spinne ist, die du bewunderst, wie sie ihr Netz baut, wie sie im Netz geduldig wartet, wie sie genau weiß, wo sie ihr Netz ausbringen kann, wie sie sofort handelt, wenn irgendetwas geschieht. Oder ob das eine Maus ist, die du bewunderst, weil sie so flink ist und so fleißig ist, weil sie so viel Vorräte sammelt und darin so eine große Meisterin ist. Oder ob das eine Tigerin ist. Oder ob es eine Eiche ist oder eine Buche ist, sie haben unterschiedliche Medizin für dich und haben die Botschaft, die für dich das Vorbild ist, das du selbst auch verkörperst. Und so verhält es sich natürlich auch mit unseren Tierverbündeten oder wie sie auch genannt werden, mit unseren Krafttieren. Viele Menschen wissen, welche Krafttiere sie begleiten. Und die sind an unserer Seite, weil sie uns zeigen, mit allen Sinnen zeigen, das bist du, das bist du. Und du bist gekommen, diese Kraft auf Erden zu leben. Und ich stelle mich an deine Seite, um es dir zu zeigen, was du bist und was du kannst und was in dir liegt und was du immer noch tiefer entfalten kannst. Ja, und so ist es ein unbeschreiblich reicher Weg, den wir gehen, sobald wir uns auf diese Vorbilder ausrichten, die uns letztlich alle ermöglichen, wieder wahre Menschen zu sein. Und das ist jetzt der große Bogen, der sich hier spannt. Denn vor diesen paar tausend Jahren Gewaltherrschaft, die wir jetzt hinter uns gelassen haben, fast schon, Also es ist ein großer Anlass zu feiern in dieser Zeit und eine unbeschreibliche Gnade in dieser Zeit hier zu sein. Vor dieser Zeit haben wir wahres Menschsein gelebt und haben wir tausende von Leben, wir alle, die wir jetzt hier sind, tausende von Leben in uns gespeichert, in denen wir wahres Menschsein verkörpert haben und in denen wir wussten, was es bedeutet, Großmutter Erde zu hüten, was es bedeutet, in Verbundenheit mit allen Wesen zu leben. Und der große Bogen, wenn wir uns jetzt mit diesen Vorbildern verbinden, ist derjenige, dass wir anknüpfen an diese Erinnerung in uns. Das heißt, es gibt, was dann passiert, ist, dass dieses Seelengedächtnis aus allen Leben, das wir wie eine Perlenkette in uns tragen und eben als einzigartige Perlenkette. Deine Perlenkette ist ganz anders als meine und von daher einzigartig. Und unser aller Perlenketten enthalten diese Goldstücke, von denen ich eben gesagt hatte, wo wir im Laufe dieser Gewaltherrschaft Dinge entschieden haben, die nicht der Wahrheit entsprechen, die wir aber in die Wahrheit zurückgeben können. Und sie enthält noch viel, viel mehr Perlen, Erinnerung an wahres Menschsein und die Umsetzung dessen. Und all das wird jetzt sozusagen zu einer Perlenkette, die wirklich anfängt zu strahlen. Und werden wir auf eine Art, und das erleben wir jetzt in den nächsten Monaten schon ganz intensiv und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in einer Fülle und Blüte und Schönheit, von der wir jetzt noch gar keine Vorstellung haben. Denn wir alle sind ja auf eine Art, obgleich wir diese uralte Erfahrung mitbringen, Pionierinnen jetzt. Denn die Welt hätten wir fast zerstört und die Erinnerung hätten wir fast vergraben. Und jetzt kehrt sie zurück, Stück um Stück und Schicht um Schicht. Und wir werden etwas erleben, was wir einerseits in uns als Weg kennen und deswegen auch die Sehnsucht in uns tragen. Die Sehnsucht ist die Fährte, die uns auf diesem Weg führt. Und wir werden diesen Weg wieder zu einem großen und breiten Weg machen, auf dem alle Wesen miteinander gehen können. Ja, derzeit ist es ein hauchzarter Pfad durch einen Dschungel hindurch, durch einen Betondschungel hindurch, den wir noch nicht wirklich erkennen können. Aber die Sehnsucht führt uns und der Weg wird mit, je mehr Menschen wir ihn beschreiten, immer breiter. Und lädt alle Wesen ein. Das heißt, aus der Betonwüste, in der wir jetzt die Spuren noch nicht sehen, aber die Sehnsucht nach Grün, nach Vielfalt, nach Schönheit, nach Miteinander, nach Friede, nach Verbundenheit, nach allem, was im Feld der Liebe blüht, nach Friede haben. Dieser Weg wird immer breiter. Und dann wird aus den Betonwüsten, die wir jetzt haben, wird eine unbeschreiblich schöne, vielfältige, bunte, glückliche, gute Welt für alle Wesen entstehen. Und wir sind alle daran beteiligt. Und deswegen ist die Gnade so groß, die wir in dieser Zeit erfahren. Wir dürfen tatsächlich miterleben, dass wir uns selbst neu gebären, gleichgültig in welchem Alter wir uns jetzt gerade befinden, auf welchem Kontinent. Wir gebären uns jetzt vollkommen neu. Das heißt, auch in unser aller Leben wird unbeschreiblich viel gute Veränderung einkehren. Wir werden ganz neue Formen von Beziehungen führen. Beziehungen mit Großmutter Erde und mit allen Wesen, aber auch im Sinne von Liebesbeziehungen und Freundschaften. Wir werden ganz, ganz neue Art von Verbindung miteinander erleben, die geprägt ist von tiefer, weiter Liebe und von absoluter Freiheit, von Vielfalt, vom Feiern und Ehren, wechselseitigem und eigenem Feiern und Ehren. Also ach, die Welt, die vor uns liegt, ist so unbeschreiblich schön. Und es werden Wesen wieder mit uns in Kontakt treten, die sich über Jahrtausende zurückgezogen hatten. Das ist auch eine Bewegung, die wir jetzt auch erleben, ja, mit der Rückkehr unserer gesamten Seelenschönheit kehrt auch die Seele des großen Ganzen wieder zurück. Wenn viel Zerstörung geschieht und insbesondere mutwillige Zerstörung, und das ist das, was wir als Menschen hier gemacht haben. Es war mutwillige Zerstörung, weil wir alle wussten in der Tiefe, dass es nicht in Ordnung ist, so mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit Großmutter Erde umzugehen. Wenn mutwillige Zerstörung geschieht, dann zieht sich die Seele zurück. Das erleben wir in der schamanischen Arbeit, dass dann Seelenanteile gehen, um dem Rest sozusagen das Überleben zu sichern. Aber jetzt geht es nicht mehr ums Überleben. Darum ging es jetzt in den letzten Jahrtausenden. Und das haben wir zur Genüge kennengelernt und insbesondere durchlitten. Jetzt geht es darum zu leben. Lebendig und freudig und verbunden und in Liebe und Freude und einfach wirklich mit allen Fasern und allem, was wir bislang in dem Bereich von, naja, wenn es das auch noch geben könnte, wäre es schon schön, verbannt haben. Es ist unsere Urwahrheit und es ist unser Urzustand und in den kehren wir jetzt zurück. Das heißt, wir alle erleben einen Wandel auf individueller und kollektiver Ebene, der die zentrale kosmische Gesetzmäßigkeit von Liebe, Fülle, Schönheit und Gnade komplett umfasst. Und ja, auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Es gibt auch Seelen, die in dieser Zeit jetzt entschieden haben zu kommen, um nochmal das Alte so deutlich zu machen, dass wir wirklich erkennen, genug ist genug. Und diese Seelen, die mit dieser Medizin für diese Zeit gekommen sind, vor denen dürfen wir große Hochachtung haben, weil die haben kein leichtes Schicksal gewählt. Aber was mit diesen Seelen jetzt geschieht, ist, dass sie tatsächlich diese Erhöhung oder die Ausdehnung des Liebesfeldes dann auch tatsächlich irgendwann nicht mehr aushalten mit diesem Versprechen, mit dem sie gekommen sind. Und einfach auch die Erde verlassen werden, ebenso wie viele Kräfte, die hier sich Jahrtausende lang jetzt niederlassen konnten, weil sie so ein großes zerstörerisches Gefällt gefunden haben und die jetzt sich alle bereits verabschiedet haben. Also wir haben wirklich ein Feld vor uns, das wir mit Liebe pflanzen und hüten und insbesondere ehren dürfen. Und das ist Seelennahrung pur. Das heißt, das, was da jetzt mit uns auf individueller Ebene geschieht und mit uns als Menschheit und damit auch der großen einen Familie aller Wesen. Das ist Erfüllung all dessen, wofür wir als Seele gekommen sind und deswegen auf allen Ebenen nährend. Jetzt habe ich ganz viel erzählt. Weil mich das einfach so beglückt, so unbeschreiblich beglückt, dass wir in dieser gnadenvollen Zeit jetzt leben.
Ja, Katharina, das war wirklich, ich kann da gar nicht reinpreschen mit Fragen, wollte ich auch nicht, weil das war so ein Fluss, so eine Fülle, dass ich einfach selber ganz ergriffen nur lauschen konnte. Es war für mich eine ganz runde Sache. Das eine Einzige, was mir jetzt noch bleibt, dich zu fragen, weil du das schon angedeutet hattest am Anfang, dass du noch konkreter über deine Vorbilder direkt sprechen möchtest.
Oh ja, stimmt. Super, danke. Ja, also eins meiner ganz, ganz großen Vorbilder ist Durga. Und Durga ist im Grunde genommen auch wirklich die Kraft, die wir jetzt alle eingeladen sind zu verwirklichen. Und deswegen ist es ganz gewiss eine Kraft, von der ich annehme, dass wir alle, die wir jetzt hier im Seelennahrungskongress diesen wunderschönen Interviews und Aussichten und Einsichten folgen dürfen, dass Durga eine Kraft ist, die uns alle anspricht und berührt. Davon gehe ich aus. Durga ist im Grunde genommen die Verkörperung von einem wilden Schoß, einem weiten Herzen und der daraus erwachsenden oder dem daraus erwachsenen Bachengeist. Und was hat es damit auf sich? Also die Geschichte von Durga ist im Grunde genommen die Geschichte von uns Menschheit heute. Und zwar ist es so, dass die Götter einst Regeln aufgestellt hatten, was es braucht, damit jemand in Götterstatus erhoben werden kann. Und die Dämonen haben sich das sehr, sehr genau durchgelesen und angehört und haben alles versucht, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. Und angesichts dessen, dass die Götter es so formuliert hatten, konnten sie nicht anders als den Dämonen, als sie all diese Bedingungen erfüllt hatten, den Götterstatus tatsächlich zu gewähren. Wenn wir das vergleichen mit unserem Heute, dann ist es zum Beispiel die Rolle des Geldes oder die Rolle, ja, vorwiegend die Rolle des Geldes in unserer Welt und das, was sie bewegt. Auf jeden Fall war es so, dass die Götter irgendwann ganz verzweifelt waren, weil sie gesehen haben, meine Güte, jetzt haben wir den Dämonen den Götterstatus verliehen, weil sie alle Bedingungen erfüllt hatten, die wir aufgestellt hatten, und wir hatten etwas nicht bedacht, etwas Großes nicht bedacht. Wir wissen zwar nicht, was es war, was wir vergessen haben, aber etwas Großes müssen wir vergessen haben. Und sie haben sich große Sorgen gemacht, weil die Welt unter den Dämonen so gelitten hat, dass sie fast davor, kurz vor der kompletten Zerstörung war. Und so sind die Götter im großen Ratskreis zusammengekommen, um herauszufinden, was es ist, was sie vergessen hatten. Was es ist, was sie übersehen hatten, als sie damals festgelegt hatten, was die Bedingungen seien, um Götterstatus zu bekommen. Und in diesem Ratskreis wird ihnen eines bewusst, nach einer langen, langen, langen Weile. Nämlich, dass sie das heilige Weibliche vergessen haben. Und dass das heilige Weibliche das ist, vermutlich das Einzige, so stellen sie fest im Ratskreis, was jetzt noch helfen kann. Und so gehen sie zur großen Muttergöttin, zu Mahadevi, knien nieder vor ihr, verneigen sich ganz, ganz tief und demütig, weil sie wissen, sie haben unglaublich viel Schaden angerichtet und zu Schaden beigetragen, zu Leid und Schmerz beigetragen für alle Wesen. Und sie verneigen sich vor Mahadevi und sagen, große Göttin, große Mutter, wir wissen, es gibt nur eines, was die Welt retten kann, und das ist das heilige Weibliche. Kannst du uns helfen? Wir wissen, dass du die Einzige bist, die das kann. Und Mahadevi schaut sie an und sagt, ich habe euch schon erwartet. Und sie geht in sich und nach einer langen, langen Weile gebärt sie Durga. Und Durga ist die dreifache Göttin, und die Dreifaltigkeit, das ist übrigens vielleicht auch was Interessantes, die Dreifaltigkeit ist ursprünglich immer die weibliche Dreifaltigkeit. Die Kirche hat dann eine männliche Dreifaltigkeit daraus gemacht, von Heiligen Geist, Vater und Sohn. Und die weibliche Dreifaltigkeit, das ist der Ursprung, auf dem das aufbaut. Also die Mahadevi gebärt die dreifache Göttin Durga. Und Durga trägt die Kraft von Kali in sich. Kali ist die Göttin der Klarheit, der Entschiedenheit, auch die Göttin der Rache in ihrer unerlösten Seite, die Göttin, die sagt, genug ist genug, jetzt reicht es. Wenn Kali alleine wirkt und in ihren Blutrausch kommt, dann kann sie morden, ohne damit aufhören zu können. Aber Kali ist ja nicht alleine verkörpert in Durga, sondern an der Seite von zwei weiteren Göttinnen mit ihr zusammen. Kali ist in uns die Kraft unseres Schoßraums und in uns die Kraft von Großmutter Erde. Großmutter Erde, wenn wir sie anschauen, hat sowohl diese wundervolle Schönheit eines kleinen, sanften Bächleins, einer sanften Sommerbrise, eines wundervoll lauen Sommerabends, aber Großmutter Erde trägt auch die Kraft von Tsunami, Vulkan, Erdbeben in sich. Und beides braucht es, damit ein Schoßraum in seiner Kraft ist. Beides. Um ein Kind austragen zu können, also um uns auf die Empfängnis eines Kindes vorzubereiten, um ein Kind in uns einnisten zu lassen, um ein Kind in uns auszutragen und um ein Kind zu gebären, brauchen wir beide Kräfte. Da braucht es was ganz Radikales, was dem Leben dient, was aber genauso gut auch weiß, dass das Nest, das aufgebaut wird, wenn es keine Frucht findet, die darin wächst, dass das wieder ausgeschieden wird. Das heißt, diese Kraft weiß um Leben und um Tod, weiß mit beiden umzugehen, und weil sie mit beiden umzugehen weiß, bewegt sie sich in zyklischer Weise. Das ist die Kali-Kraft in uns und in der Durga. Die zweite Göttin in der Durga ist Lakshmi. Lakshmi ist die Göttin des Herzens und verkörpert die Sonne in uns. Lakshmi ist die Göttin der Fruchtbarkeit, der Fülle, der Schönheit, der Liebe. Mit Lakshmi wird alles grün, blüht die Erde auf, kommt der Frühling, vergeben die Menschen einander, küssen sich die Menschen, sind die Menschen gütig, reichen einander die Hände, haben Mitgefühl, leben in Frieden miteinander und in Verbundenheit mit allen Wesen. Das ist das weite Herz. Und neben diesen beiden steht noch Saraswati, die dritte Göttin, die Durga verkörpert. Und Saraswati ist die Göttin der Muse, der Musik, der Sprache. Das ist die Göttin, die die Dinge in ihrer ganzen Tiefe so vollständig versteht, dass sie in einfachen Worten oder Klängen oder Bewegungen oder Farben oder Formen die Wahrheit zum Ausdruck bringen kann und der Wahrheit folgen kann. Das ist der wache Geist. Und Mahadevi gebärt Durga. Und Durga reitet auf einem Löwen oder Tiger in die Welt. Und dieser Löwe und Tiger symbolisiert den wilden Schoßraum. Diese Entschiedenheit und Entschlossenheit, ausschließlich für das Leben einzustehen. Das zu beenden, was dem Leben nicht dient oder ihm vielleicht auch noch nie gedient hat oder nicht mehr dient. Manche Dinge dienen ja eine Zeit lang dem Leben und dann nicht mehr. Alles, was dem Leben nicht dient, nicht mehr dient oder noch nie gedient hat, zerstört sie, weil diese Zerstörung dem Leben dient. Das ist so, wie wenn wir Häuser abreißen oder aus Schwertern Flugscharen machen. Na, das ist diese Form der Zerstörung, wenn wir das, was nicht dient, in etwas wandeln, was dient. Genauso wie das, was ich vorhin gesagt hatte, gell? Wenn wir einem Anteil in uns begegnen, der uns vom Kurs augenscheinlich abbringt, dann tragen wir ihn zurück in die Wahrheit und legen uns an dieser Stelle zurück in die Wahrheit. Das ist die Kraft, die Kali und Lakshmi in uns zusammen ermöglichen. Denn Lakshmi mit ihrem weiten Herzen und Mitgefühl sagt, oh, dieser Anteil, der braucht doch was. Lass uns ihm zuwenden. Und Kali sagt, ja, unbedingt. Das dient definitiv nicht im Leben. Diese Sache muss beendet werden. Das muss endlich ein Ende finden, dieser Kreislauf von neuem Leid und immer wieder Schmerz an dieser Stelle. Und der wache Geist von Saraswati in Durga sagt, ja, und jetzt ist der richtige Moment dafür, weil sie es direkt jetzt hier gezeigt hat, jetzt setzen wir uns hin. Und so wirken diese drei Kräfte in uns. Und Durga reitet also in die Welt und sie rettet sie. Punkt.
Es ist so faszinierend, dir zuzuhören und sei es bei einem Ausflug in eine Welt, die vielleicht, also für mich vor einigen Jahren war die noch komplett neu und hat für mich nichts zu tun gehabt mit der Realität. Aber ich finde es wirklich erstaunlich wie und sehr bewundernswert, Katharina, wie du für uns den Bogen schlägst ins Hier und ins Jetzt und in die Aktualität. Also aktueller hätte dieser Ausflug in die Göttinnen- oder Götterwelt für mich jetzt gar nicht sein können. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich liebe sie, die Durga. Ich liebe sie.
Ein wunderschönes Vorbild. Und ich finde es auch sehr, ich habe bei Vorbild immer so gedacht, meine Güte, an wen ne, denke ich? Das müssten, wie du auch am Anfang gesagt hast, sollten das nicht irgendwelche konkreten, erst habe ich gedacht, es müssten konkrete Personen sein vielleicht oder manch einer denkt vielleicht auch, ja, jemand aus einem Film, ein Filmheld oder ein Buchheld oder weiß ich. Aber gerade mit diesem Bild der Durga, finde ich, kann ich so viel anfangen. Und es ist einerseits so unrealistisch, dass es schon wieder für mich so leicht ist, das anzunehmen. Wahrscheinlich, wie wir früher als Kinder die Märchen aufgesaugt haben, möglicherweise. Und da wir das ausgeschöpft haben, was für uns in dem Moment gerade wichtig war für unseren Prozess.
Ja,
vielen Dank.
Oh, so, so gerne. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Letztendlich, wenn es da eine Filmheldin oder einen Filmhelden gibt, ganz profan oder jemanden, unser Nachbar, unsere Nachbarin oder so, ja, gleichgültig. Weil die oder der kann Durga genauso verkörpern oder irgendeine andere Heldin, ja, die Werte in uns berührt, von denen wir wissen, es sind auch meine Werte. Also von daher, alles, was uns berührt ist und kann Vorbild sein, ganz genau. Mhm.
Ja, schön. Also es ist wirklich, wie du sagst, was uns berührt, was unser Herz öffnet. Und wir merken das, ne, entweder indem wir sagen, oh ja, und spüren, dass wir uns da hingezogen fühlen. Oder es kann dieses sein, was du am Anfang erzählt hast von dem Video, was ich auch vor Augen habe, dass es uns so berührt, dass uns die Tränen laufen oder unser Herz, wir selbst, unser Körper, unsere Emotionen reagieren dann, wenn es richtig ist. Ne? Und ja, alles ist dann richtig.
Ne? Ja, ganz genau, ganz genau.
Liebe Katharina, es war mir so eine Freude und so ein Vergnügen. Ich habe geahnt, dass es ein gutes Interview werden würde. Natürlich nicht, was genau auf mich zukommt, aber ich bin jetzt komplett und definitiv, und das ist die Wahrheit, beseelt von diesem schönen Vortrag, kann ich fast sagen, von dir. Es ist für mich eine stimmige, runde Angelegenheit und ich danke dir sehr. Es hat mir nochmal die Augen geöffnet, aber eben auch das Herz noch einmal mehr weit gemacht. Und ich fühle mich getragen von deinen Worten und zum Leben hin und zur Liebe hin unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Oh, wie schön. Ich danke, danke dir, Susanne, und uns allen. Es ist so eine große Freude. Ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt. Ich lasse mich ja da auch immer vollkommen tragen und liebe es, mich tragen zu lassen.
Ja, danke.
Danke von ganzem Herzen.
Herzlichen Dank nochmal und alles Liebe für dich und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wünsche ich auch eine wunderbare Zeit und dass ihr daraus schöpfen und nehmen könnt, was für euch jetzt passt aus diesem schönen Interview mit Katharina. Alles Liebe und alles Gute für euch.
Tschüss. Ja, und danke. Allen Segen, weil du bist genau richtig, so wie du bist. Oh, danke. Danke, danke alle, dass wir diesen Pfad gemeinsam gehen. Das ist so wundervoll schön. Wir sind nicht allein. Danke, danke.